Werkstattgespräche, der Macher-Podcast.
Lange musste ich fahren von Berlin aus runter nach Oberbayern. Zweimal bin ich umgestiegen und angekommen in Landsberg am Lech und sitze da in der Zweitwerkstatt von Antonia Meyer. Hallo Antonia.
Hallo Holger.
Du bist Instrumentenbauerin, ist das die richtige Berufsbezeichnung?
Ja, kann man auch sagen. Eigentlich Geigenbauerin, ja. Noch genauer. Der Ausbildungsberuf ist Geigenbauerin. Ja, das ist das, was ich mache. Da gehört der Geigenbau, aber auch Cellobau, Violabau, aber das unterscheidet man da nicht mehr. Der Kontrabass gehört auch dazu. Das gehört alles zur Geigenfamilie und ich bin Geigenbauerin.
Also bist du Streichinstrumentenbauerin?
Ja, genau, so wird es jeder eindeutig verstehen, ja.
Gibt es irgendein Instrument, vor dem du dann auch Halt machst? Also irgendein Instrument, das du nicht theoretisch bauen kannst?
Ja, also auf jeden Fall. Ja, nee, Gitarre ist schon wieder ein eigener Ausbildungsberuf. Ja, genauso wie Bogenbauer, ist auch von uns getrennt.
Moment, die Leute, die Bögen bauen, mit denen über deine Instrumente gestrichen wird, ist ein anderer Beruf?
Ja, genau. Ist ein extra Beruf, ja. Gibt es leider immer weniger, weil sehr wenige Betriebe ausbilden nur noch. Ich hoffe, das wird wieder mehr oder dass vielleicht auch eine Fachschule vielleicht oder ein Zweig an einer Geigenbauschule entstehen kann, dass eben der Beruf vom Bogenbauer nicht untergeht. Also es wird weniger gerade die Auszubildenden und die Plätze dafür. Aber es wäre sehr wichtig, weil es ein ganz wichtiges Teil auch ist, um eben die Geige zum schönen Klang zu bringen.
Was macht denn den Bogenbau? Ich weiß, du bist keine Bogenbauerin, ja, aber stimmt. Ich bin gerade so fasziniert. Was macht denn den Bogenbau so besonders, dass das ein eigener Beruf ist? Ich hätte wirklich angenommen, dass du das nebenbei mitmachst aus dem Restholz.
Nee, das ist wirklich ganz wichtig. Das ist das erste Werkzeug, das der Geigenspieler in der Hand hält.
Ja.
Und da kommt der erste Impuls kommt erstmal auf die Bogenstange. Die Bogenstange ist ganz entscheidend, wie die gebogen wird. Ja, die hat einen leichten Schwung. Das ist ganz entscheidend, wie dick die ist, wie die verläuft. Und die Stangen werden eben gehobelt und danach gebogen. Ja, genau. Ich habe schon mal einen Bogen gebaut, aber ich bin deswegen keine Bogenbauerin und könnte nicht meine Bögen jetzt gleich mal verkaufen. Also es ist was extra, was ganz Feines, Wichtiges, neben dem Geigenbau.
Und du sagst, das ist ein Beruf mit Zukunft, weil es davon zu wenige gibt. Aber so viele Geiger gibt es doch gar nicht, oder?
Ja, es gibt schon viele Geiger, zum Glück. Sonst gäbe es mich auch nicht. Ja, es ist ein Traditionsberuf, aber es ist trotzdem was immer wieder gebraucht wird oder eben immer wieder erhalten werden muss, ja, bei alten Instrumenten, die es ja auch gibt. Und ja, man kann es so ein bisschen vergleichen, auch wie mit dem TÜV beim Auto. Mhm. Ja, wenn man Instrument hat, dann muss das regelmäßig gepflegt werden. Die Wirbel, ja, die laufen nicht auf einem Gewinde, sondern da läuft Holz auf Holz und das reibt sich auch ab gegeneinander. Das heißt, solche Teile muss man dann regelmäßig warten oder auch austauschen. Bogenhaare muss man wechseln. So ein Instrument ist auch ein feines, empfindliches Wesen fast und man muss auch hin und wieder mal kleine Risse, die durch Luftfeuchtigkeitsveränderungen kommen, sowas gehört auch dazu, dass man die dann wieder repariert.
Wie bist du zum Geigenbau gekommen?
Ja, gekommen bin ich zum Geigenbau eigentlich dadurch, dass ich selber Cello spiele. Mhm. Habe ich angefangen in der Grundschule.
Freiwillig?
Ja, doch, das wollte ich unbedingt. Es gab mal kurz eine Zeit, wollte ich Trompete lernen, aber da bin ich zum Glück wieder davon abgekommen. Im Nachhinein liebe ich das Cello immer noch. In der zweiten Klasse habe ich angefangen mit dem Cello spielen. Ich habe eine Freundin gehört, also die hat gespielt, die war schon ein paar Jahre älter als ich. Also und die, ja, das fand ich dann tollen Klang und dann habe ich gedacht, das will ich auch lernen. Und dann durfte ich sozusagen anfangen. Ich wollte das wirklich total gern. Habe zwischendrin auch überlegt, ob ich vielleicht Cello studiere, aber
wäre ja dann vielleicht das Naheliegendere gewesen. Ne?
Ja, aber ich bin froh eigentlich über diese Kombi, weil ich habe immer noch das Cello spielen und ich mache einfach gern noch was mit meinen Händen, handwerklich, und da habe ich jetzt eigentlich beides.
Also, du hättest natürlich auch Medizin studieren können oder weiß der Geier was. Also wieso bist du?
Nee, Medizin, mehr nichts.
Wieso bist du bei dem Instrument geblieben?
Ah. Also Medizin hätte man zu viel lernen müssen. Beim Instrument, ja, ich habe schon überlegt, werde ich vielleicht Schreiner, ja, das war auch noch nicht okay. Überlegung, da macht man immer was anderes. Ich dachte, vielleicht wird es irgendwann langweilig, nur Instrumente zu bauen und zu reparieren. Aber ja, ich habe dann gesehen, dass man zum Beispiel in Schneeberg, das gehört zur Fachhochschule in Zwickau, da kann man Holzgestaltung studieren. Mhm. Und da wird vorausgesetzt, dass man 2 Monate im Holzberuf mindestens ein Praktikum haben muss oder im besten Fall sogar eine Ausbildung im Holzberuf. Und dann habe ich halt gedacht, ja, mache ich vielleicht Schreinerlehre vorher noch oder ja, oder schau mir auch mal nochmal Geigenbau an. Also habe dann eigentlich parallel in Garmisch und in Mittenwald an der Schule mich beworben. Und wo ich dann bei der Aufnahmeprüfung war, habe ich dann in Mittenwald gesehen, das sind ja eigentlich viel, das spricht mich ja viel mehr an, ja, die Handwerkzeuge und eben nicht diese großen Maschinen, das, ja, da habe ich eigentlich einen großen Respekt und das ist so ein riesenkreisige, ja, und dann, ja, Mittenwald ist auch total schön, also ich war gleich total begeistert da.
Mittenwald war jetzt eine Geigenbauschule?
Genau. Okay. Mhm. Ja, das ist ja eine berühmte Geigenbauschule und ja, habe ich jetzt auch die letzten 3 Jahre unterrichtet. Als Lehrerin 2 Tage die Woche zusätzlich zu meiner Selbstständigkeit und war, also ich war total froh, dass ich da gelandet bin und habe eigentlich gedacht, okay, und danach, wenn ich die Ausbildung gemacht habe, gehe ich nach Schneeberg und mache da ein Studium im Fach Holzgestaltung. Aber dann hat es mir eigentlich schon so gut gefallen und dann kam schon bald so der erste Auftrag sogar für eine Geige während meiner Ausbildung und dann hatte ich auch irgendwie den Mut, das weiterzumachen. Das hätte ich vielleicht sonst, vielleicht hätte ich sonst irgendwie aufgehört nach 2 Monaten, hätte gesagt, jetzt habe ich mein Praktikum absolviert, jetzt gehe ich nach Schneeberg, mache Holzgestaltung.
Ist das eine Ausbildung, die nur an Schulen stattfindet oder hättest du auch genauso gut zum Geigenbauer marschieren können und sagen können, guten Tag, ich bin hier Antonia, ich würde hier gerne Lehre machen?
Ja, hätte ich auch können. Ist allerdings auch nicht so ganz leicht, muss man halt jemanden finden, der ihn ausbildet. Es gibt nicht so viele Ausbildungsplätze. Mhm. Und ja, ich fand das eigentlich da eine schöne Sache, in der Schule zu lernen. Man macht da ziemlich viel Neubau an der Geigenbauschule und es ist schon einfach der kreative Bereich, ja, wo was Neues entsteht. Das fand ich schön und man hat natürlich da auch 3 Jahre, früher waren es 3,5 Jahre lang, ja, ein total schönes soziales Leben. Da sind lauter junge Leute, die alle Musik machen und Geigenbau lernen wollen. Also das war dann auch so eine schöne Zeit. Die hätte ich woanders vielleicht nicht gehabt.
Gibt es bei Geigenbauern genauso einen Nachwuchsmangel wie bei Bogenbauern?
Nee, im Geigenbau gibt es schon nach wie vor immer noch zu viele Bewerber. Es sind einige zu viel, die sich immer jetzt dort an der Schule bewerben.
Wenn du anfängst, Geigenbau zu lernen, was lernst du da als erstes? Also das wird ja nicht jetzt großes Brett, Laubsäge zusammenkleben, oder? Wie baut man?
Also
andersrum gefragt, wie baut man eine Geige?
Man fängt eigentlich in Mittenwald an der Schule gleich am ersten Tag an, die Futterleisten zu hobeln. Also
was
man kriegt
Futterleisten?
Futterleisten sind kleine Leistchen, die an der Geigen, an den Zargen, die Zargen sind die Seitenwände von der Geige, die sind innen nochmal zusätzlich angeleimt, um die Auflagefläche von Decke und Boden, ja, die schwingenden Teile, die eben auf die Zargen aufgeleimt werden, um diese Auflagefläche, diese Leimfläche zu vergrößern. Ja, also diese Futterleisten müssen eben aus Fichtenhölzchen hergestellt werden und da ist es dann wichtig, dass man die ganz gerade eben hobelt und die müssen auch im Spalt sein, dass sie dann beim Bearbeiten, dass man die schön schneiden kann, ohne dass es einem einreißt. Mhm. Und das macht der Lehrling eigentlich am ersten Schultag dann, dass er einen Hobel in die Hand bekommt und gleich mit der Geige anfängt.
Und wie lange macht der Lehrling das?
Ja, das geht schon, also 1-2 Tage ist er da schon beschäftigt erstmal. Da kriegt man auch erstmal einen kräftigen Klotz, damit man auch gleich mal
Hobeln üben.
Ja, auf jeden Fall. Genau.
Ist das auch ein Beruf für Menschen, die selber kein Instrument spielen? Gibt's das?
Würde ich Nee, würde ich eigentlich eher dann abraten. Also wenn man gar kein, also gar nichts mit Musik oder auch selbst, also gar nichts mit dem Streichinstrument zu tun hat, dann ist es schon schwierig, weil man muss schon auch den Klang immer wieder verändern beim Instrument. Ja, es kommen auch Musiker, die sagen, das ist ihnen zu scharf jetzt, die E-Seite ist zu scharf oder irgendwas. Und dann kommt eigentlich der Geigenbauer und der macht das entweder zusammen mit dem Musiker, dass er die Position vom Stimmstock verändert. Das ist ein kleines Hölzchen, das zwischen Decke und Boden in der Geige eingeklemmt ist. Mhm. Ja, das weiß gar nicht jeder. Und diese Position von diesem kleinen Hölzchen, wenn man die einen Millimeter verruckt, dann macht das gleich ziemlich viel aus mit dem Klang.
Wo genau ist das Hölzchen? Einfach irgendwo drin?
Nee, das ist unterhalb vom Stegfuß.
Stegfuß?
Ja, der Steg. Der Steg? Der Steg ist das Teil, wo die Saiten drüber laufen.
Warte, ich lerne. Wir haben eine Decke, wir haben einen Boden, wir haben Zargen.
Genau.
Die sind dazwischen.
Ja.
Dann haben wir, was haben wir noch?
Der Steg ist noch ein wichtiges Bauteil, da laufen die Saiten drüber.
Ah, der Hals sozusagen.
Nein. Oh. Der Hals ist auch ein wichtiges Bauteil, ja. Da sind die Saiten oben befestigt, da sind die Wirbel dran. Das ist der Hals, der ist mit der Schnecke aus einem Stück.
Ja, Schnecke.
Auf dem Hals ist noch das Griffbrett aus Ebenholz.
Die Schnecke ist wofür?
Die Schnecke ist eigentlich nur noch ein Zierelement.
Ah, okay.
Die beendet den Wirbelkasten, wo die Saiten befestigt sind.
Am Wirbelkasten sind die Saiten befestigt. Okay, das sind dann die kleinen Holzdingsi, an denen ich drehe.
Ja, genau. Okay.
Was hatten wir jetzt noch genau? Steg. Ach genau, Steg ist dann dieses Querbrettchen sozusagen, was noch auf der Decke der Geige befestigt ist.
Ja, genau. Der Steg, der ist eingeklemmt zwischen Saiten und Decke. Der ist tatsächlich wie so ein kleiner, wie so eine Brücke, ja, also Brücke kann man in anderen Sprachen heißt, ja, auf Englisch Bridge.
Und wie heißt das, wo an der Decke die Saiten befestigt sind?
Also das ist der Saitenhalter.
Der Saitenhalter, okay. Und dann gibt es die Löcher noch.
Die F-Löcher,
F-Löcher heißen die. Warum heißen die F-Löcher?
Die haben die Form von einem F.
Ach so.
Ja. Es gibt auch C-Löcher bei Gamben.
Bei was?
Bei Gamben-Instrumente. Also Gamben sind parallel mit den Geigen entstanden und haben sich dann aber, sind mit Darmsaiten gespielt, wie die Geigen früher auch, sind aber mit der Zeit eher rückläufig, also wurden nicht mehr ganz so viel gespielt, wurde weniger auch komponiert dafür. Also nach der Barockzeit kam die Geige eben viel mehr in den Vordergrund.
Wenn man Geigenbau lernt, lernt man da eigentlich auch die Geschichte der Geige, also woher die kommt und all sowas? Oder ist das eher egal? Ist das was für die Historiker?
Ja, doch, da lernt man schon auch was drüber. Ja, also ich war, ich lese da auch gern was drüber, weil ich auch Barockinstrumente baue. Also das sind eigentlich die Instrumente, die Streichinstrumente, wie sie früher gebaut wurden. Ja, die haben sich mit der Zeit modernisiert. Das heißt, die haben Stahlsaiten bekommen, die haben einen steileren Halswinkel bekommen.
Halswinkel.
Das heißt, vielleicht sollte man einfach sagen, die sind lauter geworden. Die Konzertsäle sind nämlich größer geworden. Ja. Und deswegen hat man lautere Instrumente gebraucht. Und deswegen hat man sozusagen den Druck aufs Instrument erhöht. Also die Saiten stehen unter einer größeren Spannung. Ja.
Und dadurch wird es automatisch lauter? Mhm. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, wenn du es lauter haben willst, mach's größer oder irgendwie so. Oder
dann macht man den Steg höher. Also ganz simpel gesagt, Steg höher machen, dann wird der Halswinkel steiler. Das ist dann die nächste Konsequenz eigentlich erst. Und dann ist da mehr Druck drauf auf dem Korpus. Mhm. Und dadurch wird's lauter.
Warum baust du gerne Barockinstrumente?
Also mir gefällt gut die alte Musik, die barocke Musik. Und das macht schon Sinn, da einfach dann auch wieder den Klang so zu finden, wie es komponiert wird. Hm. Also wie es früher komponiert wurde. Und das klingt schon feiner mit den Darmsaiten. Das ist was anderes, wie wenn man Stahlsaiten auf so einen Holzkorpus spannt. Das hat das was Intimes, was man in der Kammermusik im kleinen Raum spielt und was einfach nochmal schöne Klangfarben erzeugt, die man jetzt so mit Stahlsaiten nicht leicht bekommt.
Wo fängst du an, eine Geige zu bauen? Du wirst ja jetzt nicht irgendwie zum nächsten Holzmarkt gehen und sagen, so geben Sie mir ein Stück Holz. Welches Holz benutzt du?
Ja, da gibt es extra Tonholzhändler.
Es gibt Tonholzhändler? Mhm,
Ja, die sind also für Geigen- und Gitarrenhölzer zuständig und die schauen schon vorher, was ist jetzt ein guter Baum. Die müssen eigentlich dann zwischen den Möbelhölzern die schönen Tonhölzer rausfinden, ja, wo man schön Klang erzeugt. Das heißt, das sind Bäume, die sind möglichst gerade gewachsen, mit wenig Drehwuchs, so dass man eine große Steifigkeit dann hat in der Decke, weil die Faser eben gleichmäßig drinstehen und nicht angebrochen sind. Wenn man es jetzt schräg, so eine Decke eben nicht im Spalt hat, also das Fichtenholz, beim Deckenholz ist es besonders entscheidend, dass eben aus dem Fichtenholz gearbeitet wird. Und da ist es so, wenn das Holz jetzt schräg drin liegen würde, wäre das viel weniger stabil, weil die ganzen Fasern angeschnitten wären.
Schräg, du meinst im Sinne von, also wenn ich mir jetzt so eine Maserung vorstellen würde, die würde idealerweise Nord-Süd verlaufen auf der Geige. Oder das, wie meinst das du das?
Sowieso,
und nicht so schräg dazu stehend? Oder?
Ja, also die Geigenwölbung ist ja sowieso angeschnitten am Ende. Es ist ja eine bauchige Form, so eine Geigenwölbung. Das heißt, sie ist auf jeden Fall schon mal oben und unten angeschnitten, die Faser. Aber im Mittelbereich, das heißt im längsten Bereich, steht sie gerade und stabil drin.
Okay.
Und das will man haben, dass der Bereich, der möglichst, also der am meisten gespannt ist, dass der auch möglichst steif ist. Und deswegen ist es wichtig, dass der Baum möglichst gerade gewachsen ist.
Kann man dafür den ganzen Baum nehmen oder ist es tatsächlich nur ein kleines Stück im Baum, sozusagen ein Abfallprodukt aus der Möbeltischlerei?
Also Abfallprodukt auf keinen Fall. Ja, genau. Fincello.
Ich neige zur Undiplomatie.
Ja. Fincello braucht man schon ziemlich großen Baum, weil es einfach auch eine breitere Decke ist. Aber aus einem Baum, da schaut man dann immer, wo die Äste rauswachsen und zwischen den Ästen, man will die Äste möglichst weit auseinander haben, dass man eine astfreie Decke hat. Und ja, alles, was zwischen den Ästen ist, kann man dann zu Geigen- oder Cello-Hölzern verarbeiten. Und so kleine Äste sind auch erlaubt. Also es kann auch mal ganz schön sein, wenn so ein kleiner Ast in der Decke enthalten ist. Aber der darf halt jetzt nicht so drin liegen, dass er, wenn das Holz trocknet, dass er rausfallen würde oder dass er die Schwingung hemmt. Das sollte dann nicht ein Bereich sein, der jetzt relevant ist für die Schwingung, irgendwie in der Mitte groß durchs Instrument durch, sondern dann dezent am Rand. Das würde gar nichts machen.
Gilt das auch für den Boden? Oder ist es beim Boden egal?
Beim Boden ist es nicht ganz so relevant. Ja,
egal, ja.
Genau, ja. Also da darf durchaus auch mal ein bisschen mehr verspieltes Holz drin sein. Also das richtige Klangelement ist wirklich die Decke. Mhm. Und die soll möglichst leicht und möglichst steif sein.
Könnte man die auch aus Kunststoff herstellen? Macht man das vielleicht sogar?
Ja, gibt's auch. Es gibt Carbon, wird eingesetzt. Ja.
Funktioniert das?
Ist in der Herstellung ein bisschen einfacher, weil man das, Carbon kann man regelmäßig herstellen, Holz wächst, auf jedes Holz muss man anders eingehen. Da braucht man also schon den Handarbeiter am Holz und im Carbon kann man ja einfach auch mal größere Serien machen. Ich habe schon auf den Instrumenten gespielt. Ich finde, es ist auch berechtigt, darf es ruhig auch geben. Ich würde aber jetzt ein Holzinstrument vorziehen und ich bin froh, dass es auch gewünscht ist und dass es nicht was sein wird, das sich austauschen wird. Weil es doch auch im Klang dann immer noch eben ähnlich wie beim Unterschied mit den alten und neuen Instrumenten einfach andere Farben hat. Also alt im Sinne von Barock und darmbeseiteten Instrumenten.
Wer spielt denn dann diese Kunststoffinstrumente?
Das wird viel in der Elektroszene benutzt, also im elektronischen Bereich, im verstärkten Bereich. Da setzt es sich schon, oder kommt gut an auch. Mhm. Aber jetzt im Orchester wollen eigentlich die Orchester jetzt keine Carbon-Instrumente haben, die klassischen Orchester. Das wird nicht so gewünscht. Man wird es jetzt nicht hören, wenn einer ein anderes Instrument spielt, aber es ist halt schon auch was Traditionelles irgendwie und eben auch, auch was das Carbon nicht bringen kann, was das Holz kann, einfach diese Farben im Klang, dieses Spektrum. Ja.
Ist das wirklich so oder ist das so wie, ich kaufe auch lieber Schallplatten als CDs oder mir Sachen MP3s runterzuladen oder so?
Ja, es ist eine gute Frage. Ich denke mal, da gibt es Leute, die würden jetzt sagen, das ist doch gar nicht so, ich bin anderer Meinung oder so. Ja, irgendwie würde ich sagen, ist okay, ja. Darfst du auch so finden. Und ja. Das ist mein persönliches Empfinden einfach auch. Ja.
Der Holzhändler, weiß der schon, wie sein Stück Holz klingen wird? Oder ist das was erst du rausfindest, wenn du es bearbeitest?
Also was man machen kann, man kann halt mal dran klopfen an so einem Stück Holz. Und da weiß man dann schon, ob es gut geeignet ist für ein Instrument. Das soll möglichst lang nachklingen, wenn man es anklopft. Und auch einfach einen hellen, klaren Klang haben. Aber wie jetzt genau das Instrument klingt, das beeinflusst schon dann ich, wenn ich es baue.
Wie dick ist die Decke?
Decke ist 3 mm.
Und das Originalholz, das du dafür kaufst, wie dick ist das?
Das wird aus einem Keil ausgearbeitet, beziehungsweise aus 2 Keilen, die nebeneinander gewachsen sind und dann rausgeschnitten sind wie Kuchenstücke. Also wie ganz lange, hohe Kuchenstücke, dünne. Und wenn man die aufklappt und gegeneinander verleimt, die Außenflächen, wo eigentlich die Rinde war, zusammenleimt, dann entsteht wie so ein flaches Dach. Und daraus wird die Wölbung dann geformt. Die wird also nicht gebogen, sondern die wird richtig ausgearbeitet. Erst von außen mit Stechbeiteln, die hängen hier hinter mir an meiner Werkzeugwand. Und dann mit kleinen Hobeln, mit kleinen Messinghobeln. Und am Schluss noch mit Ziehklingen. Das ist eben ein Werkzeug, wo man dann die Hobelspuren glättet und ganz feine Späne nur noch produziert und dann eben der Wölbungsverlauf so ausgearbeitet wird, dass wie es gewünscht ist.
Ist das fehlertolerant? Oder also
so eine Wölbung?
Wenn du dich einmal verhobelt hast, das ganze Ding im Eimer und du musst neu anfangen?
Also es gibt ganz verschiedene Wölbungen. Das ist nicht so, dass man da jetzt die ganz perfekte Wölbung machen kann, sondern das wirkt sich auf den Klang aus. Das ist also schon ein wichtiges Klangelement. Eine ganz flache, gespannte Wölbung ist gut für einen sehr direkten Klang und auch eher für einen lauten Klang. Und also zum Beispiel die Guarneri-Instrumente. Guarneri ist ein alter italienischer Geigenbauer, der sehr flache, gespannte Wölbungen gemacht hat. Und der hat auch einen sehr dunklen Klang bei seinen Geigen. Während die deutschen Instrumentenbauer, die hatten eher sehr hohe, stark gewölbte Wölbungen und sind jetzt heute unter anderem deswegen nicht mehr so gefragt, weil sie eher dann kleiner klingen, also leiseren für eben kammermusikalische Aufführungen geeignet sind. Und das, also Solisten, die jetzt vor einem großen Orchester stehen und sich behaupten müssen, die wollen lieber ein starkes, kräftiges Instrument mit einer eher flachen Wölbung.
Musst du, wenn du die Decke baust, dem Holz folgen oder kannst du dem Holz deinen Willen aufzwingen?
Das Holz muss ich eigentlich vorher schon so gut ausgesucht haben und so in meine Bahn legen, dass dann, wenn ich das Holz erstmal hab und vor mir hab und ausgesägt dann schon den Umriss, dass ich dann mich nur noch auf die Wölbung konzentrieren muss. Da wird dann also höchstens noch in der Ausarbeitung von der Dicke vom Holz. Da wird dann nochmal gefühlt, wie steif ist denn das Holz jetzt? Muss da noch was weg? Also die 3 mm, die habe ich jetzt gerade vorhin gesagt, aber es wird auch am Rand zum Beispiel immer ein bisschen dünner noch ausgearbeitet, also bis 2,6 mm oder sogar noch weniger. Und eben dann je nach Steifigkeit auch vom Holz. Vielleicht, wenn ich das Gefühl habe, das ist noch sehr steif, ich bin jetzt aber eigentlich schon auf 2,6 zum Rand, also im Außenbereich schon 2,6 mm dünn, aber es ist trotzdem noch sehr steif, dann würde ich es auch noch dünner machen.
Und Zargen und Boden klatschst du dann letztlich einfach dran? Oder ist das,
unwichtig
sind sie nicht?
Nein, genau.
Okay.
Fühle ich genauso, wenn ich einen Boden ausarbeite. mache ich es genauso, dass ich auch nochmal fühle, wie steif ist er. Ich klopfe auch dran, wie klingt er, ist er schon frei, schwingt er schon schön oder will ich noch die Backen, also die Bereiche, wo die Ecken von der Geige sind, will ich die noch ein bisschen dünner machen. Mhm. Und dann klopfe ich wieder und dann ist es schon im besten Fall so, dass ich sage, ah, jetzt höre ich aber lieber auf, weil jetzt wird es vielleicht dann doch zu dünn und ist irgendwann für die Stabilität nicht mehr ausreichend. Den Punkt darf man natürlich nie überschreiten.
Wenn du so eine Geige baust, baust du die nur auf Bestellung, oder also für jemanden, oder baust du auch einfach so fröhlich Geigen vor dich hin und legst die ins yeah. Schaufenster oder
so? Also mal so und mal so. Ja. Tatsächlich, das kommt drauf an, wenn jemand kommt und sagt, er will gern ein Instrument von mir, und dann meistens schaut er sich dann auch ein paar Instrumente an, und wenn ihm das dann so gut gefällt, dann sagt er, okay, ich hätte gern eine von dir, und dann hat er auch noch die Möglichkeit zu sagen, ja, und ich hätte gern auch einen dunklen Lack oder eine kleine Verzierung im Randbereich, und da kann man dann natürlich drauf eingehen. Oder er kommt zu mir und fragt, was hast denn du gerade? Hast du gerade was?
Haben Sie Geigen?
Ja, das kann auch mal sein, dass ich dann gerade nix hab. Dann kann ich sagen, okay, im halben Jahr habe ich wieder was. Schau doch dann nochmal vorbei oder komm gern zwischendrin mal rein und schaust dir an, wie es entsteht. Jetzt gerade habe ich zum Beispiel noch ein Cello momentan von mir gebautes und zwei Geigen. Und ja, jetzt entsteht gerade eine Bratsche momentan, an der ich arbeite.
Große Geige, ne?
Genau. Ja, genau. Aha, ja. Und ja, manche wollen das erst entscheiden, dass sie das Instrument kaufen, wenn sie es gespielt haben. Und manche haben aber schon so ein Vertrauen und sagen einfach, ja, die Instrumente, die du bis jetzt gebaut hast, sind so gut. Ich will auf jeden Fall eins von dir.
Ja, warum, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte ein Instrument von dir, ich möchte eine Geige von dir, warum sagt der das? Was unterscheidet deine Geigen von Schneidereizgeigen die Straße runter?
Ja, also wahrscheinlich gefällt ihnen der Klang als erstes gut.
Wie klingen deine Geigen? Woran erkenne ich deine Geigen?
Ja,
also ich sowieso nicht, aber also jetzt jemand, der mit Sachverstand kommt.
Also bei den Geigen würde ich sagen, es ist einfach schon irgendwie was Warmes, was die haben. Ja, und was irgendwie ja, brillant auch ist. Also oben darf es gern brillant sein. Bei den Celli ist es eigentlich die Tiefe, die meinen Kunden sehr gut gefällt. Das tiefe, warme, also die tiefen Saiten sind besonders ausdrucksstark und ja, haben viel Charakter. Ja.
Klingen deine Instrumente so, weil du willst, dass sie so klingen, oder klingen sie so, weil du bist, wie du bist?
Ich würde fast eher sagen, die klingen so, weil ich bin, wie ich bin. Aber es ist schon auch so, dass ich dann noch einen Einfluss habe und ein bisschen was verändern kann, wenn ich jetzt sage, ah ja, jetzt würde ich gern mal mehr Brillanz im E-Seitenbereich haben. Dann kann ich auch noch da was verändern und da auch noch was machen. Es ist immer so beides. Es ist immer so eine Mischung eigentlich aus dem, was man, glaube ich, schon mitbringt. Wie man baut, was man vielleicht auch, wo man gelernt hat, und dann halt aus dem, was man noch danach variiert und was man sagt, ah, und das nächste Instrument will ich jetzt mal verändern und ein bisschen anders arbeiten.
Ist das der Anteil Kunst an deiner Arbeit?
Ja, würde ich sagen. Es ist ein Gespür und es ist, ja, doch, kann man schon auch Kunst nennen.
Wie lange baust du an so einer Geige?
Ja, an einer Geige baue ich ungefähr 200 bis 300 Stunden.
Wie viele Stunden kannst du am Tag arbeiten, bevor du irre wirst?
Also eigentlich mache ich das recht gesund momentan. Also früher hatte ich Phasen, da habe ich echt 12 bis 14 Stunden gearbeitet, richtig viel. Das mache ich jetzt aber nimmer und ich finde es eigentlich sehr angenehm. Also ich habe schon ganz geregelten Arbeitstag, komme so um 9 in die Werkstatt und dann höre ich um 6 auf, oder ja, wenn ich gerade voll drin bin, dann geht's auch mal länger und dann mache ich doch mal eine Nachtschicht wieder, so ganz komme ich dann auch nicht drum rum, aber ja, eigentlich klappt's ganz gut auch so mit den geregelten Zeiten und dann auch zu sagen, jetzt ist auch gut und jetzt gehe ich heim, dann hat man am nächsten Tag auch wieder einen frischen Elan, was anzufangen.
Was ist das, was dich dann eine Nachtschicht machen lässt? Weil es ist ja, man könnte jetzt sagen, es ist halt ein Handwerk, es ist halt wie Fliesen legen, lege ich halt morgen die Fliesen einfach weiter.
Ja, es ist schon das gerade, also eine Wölbung ist eigentlich ein gutes Beispiel, wenn man eine Wölbung arbeitet, eine Deckenwölbung oder eine Bodenwölbung, da ist man dann schon wirklich, da schaut man einfach lang drauf und da fühlt man sich auch so ein bisschen rein. Also man hat dann die kleinen Hobel in der Hand oder am Anfang eben das Abstechbeitel. Und da müssen die Schwünge stimmen. Da muss der Gegenschwung, der von innen kommt, der aufgeblasene Schwung in den am Rand gegenläufigen Schwung in die Hohlkehle reinlaufen. Und diese Schwünge verteilen sich ja über die ganze Decke. Und ich habe da auch ein Werkzeug, wo ich meine Decke dann mit einem Kugelgelenk bewegen kann, so dass ich das immer im Licht genau in die Stelle drehen kann, dass ich es auch gut sehen kann. Und ja, wenn man da einmal eingetaucht ist in diese Wölbung und weiß, genau, und da will ich jetzt hin, dann kann es auch ruhig mal 1-2 Stunden dauern, bis man da richtig reinkommt. Und dann bleibt man einfach auch drin, weil dann weiß man, dann ist man eigentlich ein bisschen im Flow und dann arbeitet man weiter. Und wenn es dann irgendwie 9:30 ist, dann kann es schon auch 12 werden, weil schon läuft's und dann wird die Wölbung auch so. Und wenn ich am nächsten Tag dann wieder anfange, es gehört auch dazu, aber dann brauche ich halt wieder meine 2 Stunden, bis ich dann wieder richtig drin bin.
Aber am Ende geht es immer um die Wölbung der Decke.
Und also, dem Boden.
Und den Boden.
Und trotzdem, dass die Decke einfach den stärkeren Einfluss hat.
Ja. Ist es an jeder Ecke oder ist jedes Teil der Geige aus demselben Holz? Oder verbaut man da unterschiedliche Hölzer?
Verbaut man unterschiedliche Hölzer. Das Bodenholz ist immer ein schwereres Holz. Und die Decke ist ganz wichtig, dass es ein leichtes Holz ist. Also das habe ich ja gesagt, bei der Decke nimmt man immer die Fichte. Und beim Boden und auch bei den Zargen, also den Seitenwänden und auch beim Hals und der Schnecke nimmt man Ahorn. Sehr häufig zumindest. Der Bergahorn ist eigentlich dann Holz, das sich auch traditionell durchgesetzt hat, was gute Schwingungseigenschaften hat und auch optisch sehr schön ist, weil es so eine Maserung hat, diese Flammung, sagt man, die sich da schön unterm Lack dann spiegelt, wenn man dann einen Lack hat, der schön durchscheinend ist, dann leuchtet es richtig unten raus.
Wenn die Decke nicht so gut geworden ist, gibt es dann irgendwo noch eine Möglichkeit, das Instrument zu retten oder hängt letztendlich davon alles ab?
Hängt schon sehr viel ab, ja. Also kann man auch, wenn es jetzt wirklich mal vorkommt, dass man sagt, man ist so gar nicht zufrieden mit einem Instrument, kann man auch mal eine neue Decke machen. Dann ist das wirklich ein Teil, das ganz maßgeblich für den Klang entscheidend ist.
Stimmt, das sind ja alles Einzelteile, die verleimt sind. Das
genau. Kannst du auch
wieder auseinandernehmen.
Kann man auseinandernehmen, stimmt, bei der Geige, ja.
Reparierst du mehr oder baust du mehr neu?
Ich mache ein bisschen mehr Neubau. Ja, ich bin jetzt eben, wir haben ja schon festgestellt hier, wo wir jetzt gerade uns getroffen haben, das ist meine Zweitwerkstatt, wo ich mich gern zum Neubau zurückziehe. Und in Augsburg bin ich dann eher für die Kunden da, wenn es Reparaturen gibt. Und eigentlich bin ich hier in Augsburg 2 Tage die Woche und in Landsberg 3 Tage. Und hier mache ich dann den Neubau und tauche ein und habe meine Ruhe dafür. Und in Augsburg ist es trotzdem auch wichtig, dass man eben, wenn es Reparaturen gibt, dass man auch da ist. Da habe ich noch meinen Kollegen, den Jan Bacher.
Ist ja auch Geigenbauer.
Genau, mit dem mache ich die Werkstatt zusammen. Und die Miri Leupold ist unsere Angestellte.
Ja, auch eine Geigenbauerin.
Auch eine Geigenbauerin, also wir sind zu dritt. Und so können wir auch relativ breites Spektrum auch abdecken. Außerdem haben wir es auch ein bisschen aufgeteilt, dass ich mehr den Cello-Bereich bediene. Also ich mehr, dadurch, dass ich auch selber Cello spiele, mehr an Celli arbeite und eher mehr mit Geigen. Wobei wir auch trotzdem uns abwechseln. Also es ist nicht ganz strikt getrennt oder so.
Arbeitest du denn lieber an den großen oder an den kleinen Instrumenten?
Ja, tatsächlich schon lieber an den großen.
Weil du selber spielst? Oder?
Ja, da ist einfach mehr der Bezug da, genau, weil ich selber spiele.
Und wie lange baust du an so einem Ding? Also ein Cello dürfte dann ja noch wesentlich länger dauern.
Ja, ja. genau, doch, da baue ich tatsächlich, doch, das ist schon so. Man hat da mehr, man braucht da einfach schon mehr Kraft auch dafür, das ganze Holz abzuarbeiten, ja, an so einem Ahornboden, das ist ja ein hartes Holz. Das muss man erstmal wegstechen. Das ist dann eigentlich fast wie so eine Bildhauertätigkeit. Gibt schon auch erstmal eine grobe Maschine, also wo man erstmal auch was wegbringt. Aber dann,
kannst du jetzt nicht erzählen, dass du mit Maschinen arbeitest, das ist ja die ganze Romantik weg.
Ja. Nee, eine Bandsäge habe ich auch. Also eine Bandsäge ist schon auch ja, ganz wichtig. Nee, das muss schon produktiv sein. Also da gibt es noch genug Feinarbeit im Geigenbau, der übrig bleibt am Schluss.
Wie viel Stunden brauchst du für ein Cello?
5 bis 600.
Ich überlege gerade, wie viele Instrumente du dann so im Jahr fertig kriegst. Hm. 2, 3?
Ja, also eigentlich nicht mehr als 2.
Ja.
Ja, dadurch, dass ich auch repariere noch.
Und davon kann man leben?
Ja.
Anscheinend, ne?
Genau, ja. Das sind jetzt auch keine Instrumente, die dann Anfänger spielen, sondern sind schon hochwertige Instrumente, die dann ja eben von Profimusikern gespielt werden im besten Fall oder auch von Leuten, die einfach ambitioniert sind und in ihrer Freizeit viel und gern Musik machen.
So, die Profis gehen zu dir, wo gehen denn die Anfänger hin? Wo kaufen die ihre Geigen?
Ja, es gibt ja schon auch einen Markt jetzt aus Fernost, der einfach auch in größeren Stückzahlen mit billigeren Arbeitskräften natürlich ganz anders produzieren kann, wo man dann froh ist, wenn man als Eltern irgendwie sein Kind das erste Mal eine Geige in die Hand gibt und um zu schauen, ob das irgendwie dabei bleibt überhaupt, dass man einfach dann auch ein günstiges Instrument kriegt.
Was heißt eigentlich günstig? Ich habe überhaupt keine Vorstellung davon, was Geigen kosten.
Ja.
Ich meine, wenn du 300 Stunden dran arbeitest, da wäre ich alleine schon mal wahrscheinlich bei sowas wie zwischen 3.000 und 4.000 Euro nur für die Arbeit.
Ja, und selbst das langt auch noch nicht, weil es da noch Steuern drauf sind und man Werkstattkosten hat und so. Ja, nee, da muss man schon über 10.000 gehen.
Na, für eine handgemachte. Und aus Asien?
Da fängt es dann halt bei ein paar hundert Euro an.
Okay.
Wobei, da würde ich dann auch gar nicht unbedingt das empfehlen, die günstigste zu nehmen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
Also,
macht's denn dann überhaupt Spaß?
Genau, weil das ist eigentlich dann schon grenzwertig, weil die dann oft auch technisch nicht so gut eingestellt sind. Das heißt also die Abstände von Griffbrett zu der Seite. Ja, das, was das Kind dann runterdrückt am Anfang, muss man das erstmal lernen, dass überhaupt die Seite runtergeht. Mhm. Und ja, und sowas muss schon technisch gut eingestellt sein. Deswegen, ja, sollte man da auch nicht, ich sage einfach nicht bei der günstigsten Preiskategorie anfangen.
Gebraucht? Kann man gebrauchte Instrumente kaufen oder ist davon eher abzuraten?
Nee, das ist ganz üblich. Instrumente, also die Geigeninstrumente sind ja Instrumente, die über viele Jahrhunderte erhalten werden und die deswegen nicht schlechter werden, aber eben überarbeitet sein müssen. Mhm. Also wenn man ein Instrument gebraucht kauft, dann ist es gut, man lässt es vorher nochmal vom Geigenbauer überholen.
Aber die große Inspektion bitte.
Ja, genau, zum TÜV einmal bitte. Ja. Ja, genau. Und der macht dann, ja, so ein Steg verkrümmt sich zum Beispiel im Lauf der Jahre. Hm. Und eben die Wirbel habe ich ja auch schon vorhin kurz erklärt, dass die sich dann abreiben, Holz gegen Holz. Und auf alten Seiten zu spielen macht auch keinen Spaß. Also das sind einfach ein paar Bauteile, die müssen alle paar Jahre erneuert werden.
Also ich habe eine Ukulele zu Hause, da ziehe ich die neuen Saiten selber auf. Kann man das bei einer Geige auch oder muss man damit zur
Fachfrau? Ja, sollte man sich mal zeigen lassen und genau, ganz allein sollte man es nicht machen, weil da kann einem auch dann mal der Steg umfallen und dann ist die Decke zerkratzt.
Okay. Genau. Ah, das heißt, die Saiten halten den Steg auf der Decke, der ist nicht irgendwie geklebt, geschraubt oder irgendwas, sondern das…
Genau, deswegen sollte man sich das auf jeden Fall erstmal zeigen lassen, wie das geht, aber dann kann man das als Musiker schon auch selber…
Stradivari. Ist so, ne? Wenn ich Geige höre, denke ich immer Stradivari.
Ja, ja.
Ist das nur gutes Marketing oder sind das wirklich besondere Instrumente?
Ja, also das sind auf jeden Fall sehr gute Instrumente. Das ist ganz klar und habe ich so meinen größten Respekt auch. Und das sind ganz tolle Kunstwerke auch einfach. Die wurden in der Zeit, also um 1700 hatte Stradivari seine goldene Periode. Und ja, die sind ganz, ganz fein und hochwertig gearbeitet. Also die sind einfach Kunstobjekte. Und man darf trotzdem jetzt nicht verwechseln, dass jetzt der Wert von den Instrumenten jetzt nicht wegen dem Klang so hoch ist, sondern einfach, weil es alte Kunstwerke sind. Hm. Ja, und klanglich gibt es heute genauso gute neu gebaute Instrumente. Das muss man wissen.
Okay, also man kann sich durchaus eine Meier kaufen und wie heißen deine Geigen eigentlich?
Ja, Antonia Meier.
Antonia Meier heißt nicht.
Ja, das steht drin. Wenn man durchs F-Loch schaut, sieht man so ein Zettelchen mit meinem Namen.
Jetzt baust du Geigen und Celli. Das ist ja eigentlich immer dasselbe, was du machst. Also du baust ein bestimmtes Instrument oder einen bestimmten Instrumentenstil. Gibt es in deinem Beruf sowas wie ja Träume, wo du sagst, das muss ich irgendwann unbedingt mal machen?
Ja, also ich baue gar nicht immer so das ganz also Gleiche.
Es klingt despektierlicher, als es gemeint ist. Ich mache ja auch immer dasselbe, ich rede mit Menschen.
Ja, ja. Also ich variiere schon immer mal ganz gern was auch an meinen Instrumenten.
Wie sieht denn die Variation aus? Ja. Weil ich sehe nur Geige.
Ja, also wenn du dich mal umdrehst, siehst du zum Beispiel ein Instrument von mir, da habe ich so eine Verzierung gemacht auf dem Griffbrett.
Ja.
Das ist jetzt auch eben so ein barockes Instrument.
Das hier ist der Steg, ne?
Genau, okay. Da wo die Saiten drüber laufen. Mhm. Und ja, man kann sich eben jetzt gerade bei den barocken Instrumenten einfach mit Verzierungen austoben. Und man kann aber auch nach unterschiedlichen Vorbildern bauen. Ja, man kann Instrumente entweder man nimmt sich ein Vorbild, man sagt, man baut jetzt eine Stradivari nach oder ein Instrument von David Teckler. Also es sind jetzt einfach alte Geigenbauer, die oft als Vorbilder genommen werden. Oder man sagt, man macht jetzt mal was Freies in seiner eigenen Form, man variiert ein bisschen was an den Ecken. Das sind meistens kleine Details, aber es ist ja auch ein feines Handwerk und es ist eine feine Arbeit, wo auch, ja, wo es durchaus auch schon kleine Details, Veränderungen machen, die, ja, die, wenn man sich ein bisschen damit auskennt, sage ich mal, die einem dann bewusst sind.
Ja.
Jetzt ganz große Veränderungen zu machen, dass man jetzt sagt,
eine eckige Geige.
Ja, was ganz anderes ist.
Ginge das eigentlich?
Man könnte eher die Ecken weglassen, sowas, dann hat es fast eine Gitarrenform.
Ach so, nee, ich meinte jetzt nicht diese Einbuchtungen, sondern eckig, also eine quadratische Geige, würde das funktionieren? Würde
theoretisch
das
schon,
würde das klingen?
Theoretisch schon, aber muss ja auch ein bisschen überlegen, sowas wird kein Orchestermusiker spielen, so eine eckige Geige, die wird.
Ach so, Rondo Veneziano, kannst du sowas verkaufen, oder?
Also was Modernes, was irgendwie total abgefahren ist, genau, ja. Wenn jemand kommt und macht das für mich, wenn das mir gefällt und die Idee gut ist und ich irgendwie deine Musik mache, die mir auch gefällt, bin ich da offen. Ja. Baue ich auch mal was anders ist. Aber das jetzt so auf Vorrat zu bauen, ja, irgendwas Verrücktes. Das ist
viel zu viel Arbeit. Dann.
Ja, also, genau.
Die Arbeit ist ja dieselbe. Das heißt, wenn ich zu dir komme und sage, Antonia, ich brauche eine Geige in Form einer, keine Ahnung, in Kastenform. Also einfach eine quadratische Geige. Würdest du im Zweifelsfall sagen, nee, du kannst sie nicht mal spielen, Freundchen, nur weil du Geld hast, baue ich dir den Quatsch noch lange nicht?
Ja, wenn du da irgendwie mir nicht sagen könntest, was du damit machen willst. Ja. Und ja, nee, da hätte ich, glaube ich, nicht so eine Motivation. Aber wenn du da noch mir zeigst, hey, und du hast die Band und oder irgendwie die Kammermusikgruppe, in der machst du experimentelle Musik und das ist gerade voll dein Ding und hör mal an. Und dann irgendwie, wenn ich da auch einen Bezug dazu finde, dann würde ich da schon drauf einsteigen.
Du sagtest gerade, dass du auch mal eine Stradivari nachbaust oder wie der andere Name, Teckler?
Ja, genau. David Teckler.
Woraus besteht der Nachbau? Also was genau kopierst du dann da oder imitierst du, wenn du nachbaust?
Ja, da nimmt man eigentlich erstmal die Form, den Umriss.
Aber ist sie nicht immer gleich?
Ja, das sind eben auch wieder kleine Variationen, die eher der Geigenbauer immer, sieht. Aber dann schon auch der versierte Musiker, der dann da schon auch, das ist ja auch schon eine Leidenschaft dann auch. Also wenn man sich mit der Musik jetzt beschäftigt und ein Instrument spielt, dann liebt man sein Instrument auch. Und dann gefällt einem das und manchmal weiß man vielleicht gar nicht genau, warum es einem so gut gefällt, weil es einfach stimmig ist und die Form gut passt. Und das ist jetzt eigentlich jetzt bei Stradivari ist es so, also Stradivari wird natürlich sehr viel kopiert, weil es der bekannteste Geigenbauer ist.
Tatsächlich. Okay, sogar ich.
Ja. Ja, David Teckler habe ich jetzt kopiert, weil der Maximilian Hornung in Augsburg ist und ein David Teckler Cello spielt. Und da habe ich ihn eben mal gefragt, ob ich mir das mal genauer unter die Lupe nehmen darf und Bilder machen kann und abmessen. Und ja, das war einfach dann eine schöne Gelegenheit, auch mal drauf spielen konnte. Das war für mich dann eine Gelegenheit, das dann auch einmal nachzubauen und als Vorbild zu nehmen.
Designst du denn auch selbst? Also gibt es ein Antonia Meyer Design, wenn es ein Stradivari Design gibt?
Ja, also ich habe auch Instrumente schon selber mit Zirkel und Bleistift entworfen und die Form dann als mein Modell dann benutzt. Genau, wo ich jetzt nicht sagen kann, das ist ein Stradivari Modell, sondern das ist dann meine Form.
Wirst du als Geigenbauerin alt werden wollen oder gibt es irgendwas, was du auch noch gerne mal machen würdest?
Ich will da schon dabei bleiben, auf jeden Fall. Ich glaube, ich könnte das nicht ablegen. Also es gibt eigentlich so viele Sachen, die man da ausprobieren kann. Was ich aber schon gern mache, ist, dass ich auch gern ab und zu mal so ein bisschen ausschere und sag, ich gehe auch mal in die Geigenbauschule nach Mittenwald und unterrichte da und mache das noch zusätzlich sozusagen oder mal mit Behinderten. Habe ich jetzt auch gearbeitet und mache das auch momentan an einem Tag in der Woche, dass ich sage, ja, ich zeige den Menschen noch irgendwie, was Holz ist und wie man Holz bearbeitet. Und ja, also da bin ich eigentlich auch immer offen, noch mit Menschen was zu machen. Und ja, ist auch schön, wenn man die Tage dann so in der Werkstatt hat und dann doch mal auch rauskommt und das Holz auch, ja, die Begeisterung fürs Holz auch teilen kann.
Du hattest ja am Anfang schon mal gesagt, das Erste, was du an der Schule machst, ist behobeln und zwar, habe ich mir aufgeschrieben, die kleinen Brettchen, die die Auflagefläche, wie hießen die?
Die Futterleisten.
Futterleisten hobeln, genau. Die da hinkommen an diese Schule, haben die schon irgendwelche Erfahrungen mit Holz oder sowas oder ist das tatsächlich nagelneu für die?
Also so ein bisschen Erfahrung ist schon gut, wenn sie haben. Wenn sie mitbringen, wenn sie einfach auch geschaut haben, ob ihnen der Beruf gefällt. Und aber trotzdem, die kriegen es von null aufgezeigt, wie man den Hobel hält, wie man das Eisen einstellt. Klar, das weiß man ja nicht.
Ich hätte gedacht, dass Instrumentenbauerei sowas wie eine Zusatzqualifikation zur Tischlerei wäre und nicht, dass man praktisch von null an dahin kommt.
So ein Lehrberuf, da kommt man hin und kriegt schon gezeigt, aber muss eben eine Aufnahmeprüfung auch machen und deswegen ist es schon gut, wenn man ein bisschen vorher schon mal geübt hat. Genau, so mit der Laubsäge was gesägt oder irgendwie mal eine Raspel in der Hand gehabt hat.
Du spielst Cello. Angenommen, du wärst jetzt professionelle Cellistin geworden, würde dir das Cello-Spielen heute noch so viel Spaß machen wie jetzt?
Ja, vermutlich nicht. Ja, das oder zumindest, ja, das variiert. Ich glaube, also es gibt Musiker, die sind total happy immer noch, aber ich glaube schon, dass wenn man so als Hobby sich die Musik erhalten kann, ist schon was Schönes, ja. Weil es wirklich einfach dann ganz frei bleibt oder ohne Zwänge, sage ich jetzt mal. Ja. Also ich meine, ich glaube, dass es super Musiker gibt, die da voll aufgehen. Aber ich glaube, für mich ist es gut, das als Hobby zu machen. Und man muss auch, ja, man muss so viele Stunden einfach auch üben, gerade im Streichinstrumentenbereich. Das wäre auch nicht meins geworden.
Wie viel übst du denn? Ist deine Arbeit gleichzeitig auch Übung? Weil du musst ja ständig auch immer mal die Instrumente spielen.
Ja, ich nehme ja echt schon viel Zeit zum Üben. Also ich, gerade wenn ich, also ich habe auch ein festes Streichquartett, mit dem wir alle paar Monate mal uns treffen und mal ein Probenwochenende irgendwo auf einer Hütte machen. Also das ist dann wirklich Hobby. Und ja, ich übe schon. Ich spiele auch im Orchester mit hier in Landsberg. Und also ich würde mal sagen, so ein Tag in der Woche, ein Vormittag in der Woche kann es schon gut sein. Oder es sind halt eher mal intensive Übungsphasen, wo ich sage, jetzt sind es mal drei Vormittage hintereinander, wo ich dann wirklich auch mal 4-5 Stunden am Stück spiele. Also das ist dann schon auch vor irgendeinem Projekt. Wenn wir manchmal machen wir kleine Werkstattkonzerte bei uns und da muss ich dann vorher auch mich wieder richtig reinknien und ja, dass erstmal auch wieder die Hände, die Finger gut funktionieren und man braucht ein bisschen Hornhaut auch fürs Streichinstrument spielen. Muss ich dann schon eine Woche intensiv üben und dann ist es erst alles wieder da und dann bin ich gut drin. So.
Kann man das verlernen?
Ach, so ganz verlernen kann man das, glaube ich, nicht.
So wie beim Fahrrad.
Ja, wenn man da wieder ein paar Tage gespielt hat, kommt man wieder rein. Und ich hatte eben auch Phasen, habe ich wirklich dann auch ja, regelmäßig jeden Tag über Monate weg 3-4 Stunden gespielt. Also in der Zeit, wo ich gedacht habe, ja, vielleicht will ich es mal beruflich machen, da war das dann schon so, dass ich einfach mal viel geübt habe. Und da kann ich dann irgendwie so ein bisschen wieder drauf zurückgreifen, wenn ich dann mich wieder eingespielt habe.
Haben so Instrumentenbauer sowas wie Traumkunden? Also Geiger XY würde ich gerne mal eine Geige bauen.
Ich habe mein erstes Instrument an meinen damaligen Cello oder an einen ehemaligen Cello-Lehrer verkauft und das ist der Michael Ruprecht, der ist in München. Und der hat sich dann Jahre später nochmal ein Instrument von mir bauen lassen. Also das ist dann eben so ein Barockinstrument und hat dann auch wieder nochmal eins, also er ist so mein Traumkunde sozusagen und er hat dann nochmal ein noch besseres von mir auch noch gewollt und hat dann sein erstes wieder mir gegeben und hat eigentlich so eins von meinen neuesten Instrumenten, von den besten, hat er jetzt auch.
Moment, was macht denn deine Instrumente besser? Also
warum sie besser werden?
Ja, genau.
Immer im Laufe der Zeit? Ja, es ist schon auch, dass man Erfahrung sammelt, wenn man so ein paar Jahre dran ist. Hat man dann schon noch ein paar Kniffe raus und weiß dann schon noch, wo man das Holz stehen lassen muss, damit es noch besser klingt oder wo man es wegnehmen muss.
Und wenn er sein altes Instrument mitbringt, gibt er dir das dann in Zahlung oder wie?
Ja, so kann man das machen. Zum Beispiel, genau.
Und dann hast du dann irgendwie ein olles Cello da rumstehen. Was machst du dann damit?
Das ist auch noch gut. Da spiele ich momentan drauf.
Ach so.
Ja. War eigentlich witzig, weil ich habe damals irgendwie eigentlich ihm nur mein Instrument zeigen wollen. Das war überhaupt mein erstes Cello, das ich gebaut habe. War ich gerade mit der Schule fertig in Mittenwald und habe noch dort mir ein paar Monate Zeit genommen, eben mein eigenes Cello zu bauen. Habe auch erst gedacht, ich werde es selber spielen und behalten und ja, war dann trotzdem neugierig, ja, wie finde das jetzt der Michael und bring's ihm mal und zeig's ihm mal und dann hat ihm das halt sofort so gut gefallen, dass er mich gefragt hat, was ich da verlangen würde und dann war mir das schon die größte Ehre, wenn er das spielt und ja, ist toll, also habe ich nicht erwartet.
Wie machen so Instrumentenbauer eigentlich Werbung für ihre Produkte? Also verteilt sie jetzt keine Flyer in der Philharmonie, oder?
Also. Ja, genau. Also viel spricht sich natürlich dann rum, wenn einfach mal ein paar Leute spielen, ein paar Musiker, die zeigen es dann wieder Kollegen und dem gefällt es dann auch und dann kommt dann zu mir.
Aber das ist doch auch dann viel Glück dabei, oder? Du musst doch dann den einen Kunden haben, der ein ordentlicher Multiplikator ist.
Ja, genau. Oder es können auch mal Schüler sein von dem Lehrer, also es kommt auch vor, dass dann irgendwie ein begabter Schüler auch noch ein Cello gern hätte von mir. Das gibt's schon. Ansonsten mache ich auch Ausstellungen immer mal. Jetzt sind zum Beispiel in Rutesheim die Cello-Tage, da werde ich auch sein.
Wie, und da stehen dann? Also,
da sind mehrere Geigenbauer meistens.
Also eine Geigenbauermesse
nach einem
sozusagen.
Konzert. Okay. Ja, genau. Oder das sind zum Beispiel auch Meisterkurse und da sind dann Cello-Studenten vor Ort, die dann Unterricht bekommen und dann nutzen das eben die Geigenbauer dann auch noch ein bisschen, um sich zu zeigen, um eben auch Instrumenten oder ja gerade Suchenden, ja Leute, die jetzt gerade anfangen zu studieren und noch ein besseres Instrument auch brauchen, die haben dann gleich mal die Möglichkeit, einfach ein paar Instrumente auszuprobieren.
Wie ist denn das eigentlich in der Geigenbauer-Szene? Respektiert ihr einander oder seid ihr so richtig Konkurrenz?
Ach, das geht gut.
Ja,
ja, man kennt sehr viele Kollegen. Der ist natürlich auch eine kleine Branche. Ja, und das ist kein Problem. Also man tauscht sich dann auch aus. Also das ist, ich habe mit meinen Kollegen eigentlich ein sehr offenes Verhältnis. Da gibt es keine Geheimnisse. Da sitzt man nicht auf seinem Geheimnis, weil ich glaube, es gibt auch nicht in dem Sinn Geheimnisse. Es gibt viele Tricks und viele Kniffe und ich glaube, das macht wenig Sinn, da irgendwas für sich festzuhalten. Und auch wenn man was Gutes rausgefunden hat, wo man denkt, ha, das wäre jetzt irgendwie komisch, wenn das alle so machen. Ich glaube, das erst so umzusetzen für jemand anderen, dass es wirklich auch so gut aussieht, das muss der andere auch erstmal schaffen und ins Gesamtkonzept bringen. Also das geht gar nicht so leicht, selbst beim Lack. Da ist so viel noch im Auftrag und in der Technik, da nützt auch ein Rezept nichts.
Außerdem habt ihr noch ein gemeinsames Feindbild und das sind die Hersteller aus Asien.
Ach, das ist ja nicht in dem Sinn Konkurrenz, zum Glück.
Ist das ein Feindbild eigentlich?
Ach man, ich würde es jetzt auch nicht so nennen. Es wird halt so ein bisschen drüber geredet, ob die vielleicht, ja, das ausgebeutete Arbeitskräfte sind. Aber Feindbild, also man muss schon sagen, die werden immer besser. Das sind auch dort gute Geigenbauer und wer weiß. Das Gute ist, dass tatsächlich die hochwertigen Instrumente von dort, die also auch in Einzelarbeit hergestellt sind, die dann auch ihren Preis haben. Also das ist dann auch gar nicht mehr so wie eben in der Fabrik, wo der günstige Arbeiter sitzt und was so ein günstiges.
Aber ist es immer Handarbeit oder lassen sich Geigen auch maschinell bauen?
Nur zum kleinen Teil. Das ist schon ganz viel Handarbeit auch da in den Fabriken noch.
Wenn du nicht Geigenbauerin geworden wärst, was wäre dann aus dir geworden?
Eigentlich kann ich mir gerade nichts anderes vorstellen. Ich bin echt zufrieden. Doch, also man hat irgendwie eine handwerkliche Tätigkeit, wo man ja so seine, sag ich mal, routinierten Griffe machen kann und ja, hobeln, schnitzen ist ein ganz großer Bereich und man hat trotzdem noch so den Spielraum mit der Kreativität auch und der Musik. Also ich bin sehr zufrieden mit meinem Beruf.
Antonia Meyer, vielen Dank.
Gerne.